Der dritte Tag ist vorüber. 7 Tage haben Sie jetzt noch übrig, um zu arbeiten. Morgen, der 4. Tag, ist ein sehr wichtiger Tag, wie passender Tag. Morgen werden Sie und viele von Ihnen das erste Mal einen Schritt in den Bereich Panyas tun. Lassen Sie uns deshalb heute Abend besprechen, was unter Panya zu verstehen ist. Gestern haben wir 2 von 3 Abschnitten des 8-fachen edlen Pfades besprochen. Die erste Abteilung Shila, in der 3 Teile Dhammas enthalten sind. Und dann Samadhi, in der 3 weitere Teile Dhammas enthalten sind. Die 2 übrigen Teile des 8-fachen edlen Pfades sind in Panya enthalten. Shila ist sehr gut und sehr wichtig, denn es ist der erste Schritt auf dem Pfad der Befreiung. Für jemanden, der nicht Shila einhält, für den gibt es keine Möglichkeit, sich zu befreien, das heißt, völlig erleuchtet zu werden. Aber auch nur das Beachten von Shila allein macht einen nicht zu einem Erleuchteten. Shila allein befreit sie nicht von allem Elend. Es ist ein guter Schritt, ein sehr wichtiger Schritt, ein sehr wertvoller Schritt. Dennoch, es ist nur der allererste Schritt. Das allein ist nicht das vollkommene Dhamma, das vollständige Dhamma. Deshalb müssen Sie den 2. Schritt machen, Samadhi. Mit Shila enthalten Sie sich aller Handlungen auf körperlicher und mündlicher Ebene, die anderen Lebewesen schaden und gleichzeitig dabei auch einem selbst schaden. Aber Samadhi ist wichtig für Shila und Samadhi ist auch wichtig für Panya. Mit Samadhi lernen Sie, Ihren Geist zu beherrschen, ihn in der Hand zu haben. Sie lernen, Kontrolle über Ihren Geist zu entwickeln. Und damit können Sie Shila, Ihre Vorschriften fest und mit Selbstvertrauen einhalten, denn Sie sind Ihr eigener Herr geworden. Sie haben Kontrolle über sich selbst, über Ihren Geist. Und es ist gutes Samadhi, gute Beherrschung des Geistes, womit Sie Panya entwickeln können, womit Sie die tiefsten Schichten des Geistes erreichen können. Deshalb ist Samadhi so wichtig. Aber Samadhi allein kann niemand befreien. Man kann in Shila leben, man kann Samadhi haben und trotzdem ist man nicht völlig befreit. Man ist nicht völlig erleuchtet. Immer wenn irgendeine Unreinheit im Geiste erscheint, auf der Oberfläche des Geistes erscheint, dann wird Samadhi Ihnen helfen, es hinauszustoßen. Es ist gut, dass Sie es hinausgestoßen haben, denn sonst hätte sich diese Unreinheit als eine unheilvolle mündliche oder unheilvolle körperliche Handlung manifestiert. Gut, dass Sie es hinausgestoßen haben. Aber wenn Sie es hinausstoßen, dann stoßen Sie es in Wirklichkeit nicht hinaus, sondern Sie stoßen es hinein. Sie unterdrücken es. Es geht tiefer und tiefer in die unbewusste Ebene des Geistes. Mit Samadhi arbeiten Sie mit dem bewussten Teil des Geistes. Der unbewusste Teil bleibt unberührt. Der unbewusste Teil bleibt voller Unreinheiten, die wie ein schlafender Vulkan zu jeder Zeit ausbrechen können und Sie von Mal zu Mal immer wieder überwältigen wird. Sie haben Ihre Misere somit noch nicht beendet. Solange dieser Vorrat an Unreinheiten vorhanden ist, solange dieses alte Lager an Unreinheiten auf der tiefsten Ebene des Geistes vorhanden ist, ist man nicht befreit. Und dafür ist dieser 3. wichtige Schritt Dhammas, Panya. Nur wenn man Panya vollkommen entwickelt hat, nur dann ist man von allem Elend befreit, weil man dann von allen Unreinheiten befreit ist und das auf der tiefsten Ebene des Geistes, im sogenannten Unbewussten. Auch dort wird nicht einmal eine Spur von Unreinheiten übrig bleiben. Auch diese Arbeit wird von Panya getan, durch Weisheit, durch Einsicht. Der Geist, der frei von allen Unreinheiten ist, der Geist, der ultra rein geworden ist, der völlig reine Geist, ist von Natur aus voller Liebe, voller unendlicher Liebe, voller unendlichem Mitgefühl, voller unendlichem Wohlwollen für andere und voller unendlichem Gleichmut. In einem solchen Geisteszustand beachten Sie von Natur aus, von ganz alleine Ihr Shila. Sie brauchen gar keine Anstrengung zu machen. Weil Sie keinerlei Unreinheiten erzeugen, können Sie gar keine Handlung ausüben, welche körperlich oder mündlich den anderen und sich selbst schaden. Sie können niemand anderen schaden, Sie können sich selbst nicht schaden. Der Geist ist so rein geworden. Und das ist ein befreiter Geist. Und dies ist durch Weisheit getan worden, durch Panya. Shila ist eine Voraussetzung für Samadhi. Ohne Einhaltung von Shila kann man nicht die richtige Art von Samadhi erlangen. Man kann zwar Samadhi entwickeln, Geisteskonzentrationen, aber diese Konzentrationen des Geistes können Sie nicht und werden Sie nicht zu dem Pfad führen, auf dem Sie Freiheit von allen Unreinheiten, von allen Komplexen erlangen. Einhaltung von Sila wird Ihnen helfen, die richtige Art von Samadhi zu entwickeln. Und die richtige Art von Samadhi wird Ihnen helfen, Ihr eigenes Panya zu entwickeln. Wenn Sie Fortschritte auf dem Pfad gemacht haben, zu Beginn sagen wir, es ist der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt. Doch wenn Sie Fortschritte auf dem Pfad gemacht haben, dann entwickeln Sie alle diese drei zusammen und gleichzeitig. Sila wird dem Samadhi helfen, Sila wird Panya helfen. Samadhi hilft Sila, Samadhi hilft Panya und Panya wird Samadhi helfen und Panya wird Sila helfen. Alle drei werden sich gegenseitig stützen und helfen. Sie sind wie ein Dreifuß, wie ein Hocker, alle drei Beine stützen sich gegenseitig. Aber in diesem Anfangsstadium haben Sie mit Sila begonnen, dann mit Samadhi gearbeitet und Sie werden jetzt den Bereich Panyas betreten. Verstehen Sie deshalb, was mit diesem Panya gemeint ist. Die restlichen zwei Teile Dhammas in Panya sind Samma Sankappa, Samma Ditti. Samma Sankappa, rechte Gedanken. Gedanken sind immer noch da. Es ist nicht so, dass Sie Ihre Weisheit nur entwickeln, wenn Sie frei von Gedanken sind. Das ist nicht absolut notwendig. Gedanken sind da, aber das Gedankenmuster muss sich verändern. Buddha benutzte zwei Worte, zwei wichtige Worte dabei. Yoniso Manasikara und Ayoniso Manasikara. Ayoniso Manasikara, das heißt Gedanken, die falsch sind, die schädlich für Sie sind, die gefährlich für Sie sind. Denn sie sind eingefärbt, sie sind durchsetzt mit Verlangen, sie sind durchsetzt mit Aversion, mit Gewalttätigkeit, sie sind durchsetzt mit Unwissenheit, Illusion, Täuschung, Halluzination, Verwirrung. Das ist Ayoniso Manasikara. Nicht einmal denken können Sie richtig. Alles Denken, alle Ihre Gedanken sind falsch. Sie führen Sie ins Elend und nichts als Elend. Yoniso Manasikara. Sie haben begonnen, auf die richtige Weise zu denken. Dann haben Sie wenigstens auf der intellektuellen Ebene begonnen, die Wahrheit zu verstehen. Als Sie angefangen haben, Ihre Atmung zu beobachten, haben Sie auch angefangen, an Ihrem Geist zu arbeiten. Durch das Arbeiten mit der Atmung haben Sie natürlich nur an der Oberfläche des Geistes gearbeitet. Aber gut, dass Sie wenigstens an der Oberfläche des Geistes angefangen haben zu arbeiten. Obwohl nur an der Oberfläche des Geistes, aber die Schichten der Unreinheiten, angesammelt in der Vergangenheit, brechen auf und beginnen sich aufzulösen. Stück für Stück, Schicht für Schicht. Anfänglich, wenn man mit dieser Methode zu arbeiten beginnt, kommen so viele Gedanken voller Unreinheit in den Sinn. Manchmal ist man sogar erschrocken darüber. Ich habe noch niemals so schreckliche Gedanken gehabt. Wie kommt das jetzt? Wenn ich meditiere, kommen so viele schlechte Gedanken hoch. Ich gehöre doch nicht zu solch einer Sorte Mensch. Wie ist das bloß möglich? Das kommt davon, dass Sie alle diese Unreinheiten erschüttert haben, aufgerüttelt haben und die sich jetzt auflösen. Alle Ihre Gedanken sind deshalb durchsetzt mit den Unreinheiten, aufgerüttelt, die Sie aufgerüttelt haben. Wenn Sie aber immer weiter und weiter Ihren Atem beobachten, werden Sie ein paar Augenblicke haben, in denen Sie nur beobachtet haben, nur beobachtet und gleichmütig waren. Diese wenigen Momente sind es, die diese Unreinheiten Schicht um Schicht eliminieren, sodass wenigstens an der Oberfläche des Geistes eine gewisse Reinheit entsteht. Die Gedanken sind immer noch da, aber Ihre Ausrichtung, Ihr Muster verändert sich. Jetzt sind Ihre Gedanken die meiste Zeit auf Dhamma gerichtet, auf den richtigen Weg zu leben, auf die richtige Art zu leben. Das Gedankenmuster hat sich etwas verändert. Und damit sind Sie jetzt in der Lage, den nächsten Schritt zu unternehmen. Samma Ditti. Rechtes Verstehen. Wenn Yoniso Manasikara da ist, wenn also die Gedanken in die richtige Richtung gehen, das heißt ohne Einfärbung durch Unreinheiten, dann wird Ihr Verständnis besser. Richtiges Verstehen, rechte Art des Verstehens, Verstehen der Wahrheit, wie sie ist. Unangefärbt von den Konditionierungen Ihres Geistes. Dann haben Sie angefangen, zumindest richtig zu denken. Unreinheiten sind immer noch da. Der gesamte halbbewusste Teil des Geistes und der gesamte unbewusste Teil des Geistes sind immer noch voller Unreinheiten. Es ist nur auf der Oberfläche. Aber wenigstens auf der intellektuellen Ebene hat man begonnen, auf die richtige Weise zu denken. Auch dies an sich ist schon eine große Hilfe. Das strahlende Licht der Sonne ist immer vorhanden. Es sind nur die dicken, dunklen Wolken, die vor der Sonne stehen und alles erscheint dunkel um uns herum. Man kann die Helligkeit der Sonne nicht sehen. Wenn diese dicken Schichten dieser Wolken hinweggezogen sind, dann sind zwar immer noch Wolken da, aber sie sind nicht mehr so dick und man beginnt Licht zu sehen. Und so ist es, wenn sich das Gedankenmuster verändert. Verändert in Yoniso Manasikara. Richtige Art des Denkens hat begonnen und damit sind sie in der Lage, den nächsten Schritt, Samadhi, zu machen. Das Verstehen der Realität, wie sie ist. Wie sie ist und nicht nur, wie es auf dem ersten Blick aussieht. Nicht nur, wie es erscheint zu sein. Es erscheint so zu sein durch Illusionen, durch Täuschung. Doch wenn alle diese Illusionen und Täuschungen eliminiert sind, dann sehen sie es, wie es ist, wie es wirklich ist. Das ist Panya. Das ist Einsicht. Die Realität zu verstehen, wie sie ist. In ihrer wahren Natur. In ihrem wahren Wesen. Es gibt drei Stadien Panyas. Es gibt drei Hauptschritte in Panya. Der erste Schritt heißt Suttamaya Panya. In altindischer Sprache heißt Sutta Wissen. Wissen, das man durch Zuhören von Dhamma-Vorträgen erlangt, durch Lesen von Schriften. Doch das ist nicht ihre Weisheit. Das ist die Weisheit eines anderen. Sie haben es nur gehört oder es gelesen und sie haben es akzeptiert. Suttamaya Panya. Wir alle, in einer bestimmten Familie geboren, zu einer bestimmten religiösen Gemeinschaft gehören, zu einer bestimmten Tradition, hören von früher Kindheit an, was in dieser Familie oder dieser Gemeinschaft als die Wahrheit geglaubt und angenommen wird, was immer es sein mag. Immer wieder dieselbe Wahrheit, dieselbe Wahrheit, dieselbe. Schicht um Schicht legt sich das auf ihren Geist. Der Geist wird konditioniert mit dem Glauben an die Fakten, die man von Kindesbeinen an gehört hat. Man akzeptiert all das aus Hingabe, aus Glauben, aus Vertrauen. Doch meistens ist das blinder Glaube, blindes Vertrauen. Suttamaya Panya ist gut und hilfreich, weil es uns Inspiration und Hinweis gibt, den zweiten Schritt zu machen. Chintamaya Panya. Und das heißt, sie beginnen auf intellektueller Ebene zu verstehen. Sie versuchen es mit dem Verstand zu erfassen. Was immer ich gelesen habe, was immer ich gehört habe, ist es pragmatisch, ist es vernünftig, ist es logisch? Und nur dann akzeptieren sie es. Das ist Chintamaya Panya. Aber meistens macht man nicht einmal diesen zweiten Schritt, vom dritten Schritt gar nicht zu reden, der ist weit, weit entfernt. Sogar den zweiten Schritt macht man meistens nicht, man ist so voller blinden Glaubens, blinden Vertrauens. Aber manchmal versucht man, die Sache doch mit dem Verstand anzugehen, denn schließlich ist ein menschliches Wesen ein vernunftbegabtes Wesen. Es versucht, immer die Dinge mit dem Verstand zu erfassen. Doch wenn man versucht, seinen Verstand zu gebrauchen, dann sind die Familienoberhäupter, die Führer der Gemeinschaften, die Gesellschaft erschüttert und sie beginnen zu drohen. Was? Du zweifelst? Du zweifelst an der Wahrheit unserer heiligen Schriften? Du zweifelst an den Worten unseres Religionsgründers, eines Weisen, eines Heiligen, eines Erleuchteten? Und du zweifelst an seinen Worten? Weißt du denn nicht, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du nach deinem Tode zur Hölle fahren wirst. Und dann hört man eine Beschreibung der Hölle so schrecklich. Man bekommt Angst. Oh nein, ich will nicht in die Hölle. Ich akzeptiere, was gesagt wird. Ich werde mein Intellekt nicht gebrauchen. Ich werde glauben, was die heiligen Schriften sagen, was immer die Überlieferung sagt. Man macht den zweiten Schritt nicht aus Furcht. Sie akzeptieren diese Wahrheit aus der Furcht heraus. Ob sie nun eine Wahrheit aus blindem Glauben annehmen oder aus der Furcht heraus, es ist nur akzeptiert und nicht ihre eigene Erfahrung. Manchmal die gleichen Leute, die Glaubensführer und so weiter, versuchen Begierde in ihnen zu erwecken und sie sagen, nun, wenn du die Worte unserer heiligen Schriften anerkennst, die Worte unseres überlieferten Glaubens, die Worte unseres Religionsgründers, dann kommst du nach dem Tode in den Himmel. Und eine wundervolle Beschreibung des Himmels ist gegeben, voller himmlischer Gestalten und voller Ambrosia. Herrlich, das Wasser läuft einem Mund zusammen, was will ich noch mehr? Und so akzeptiere ich es. Wenn ich durch reinen Glauben daran alle diese wunderbaren Sachen bekomme, dann glaube ich daran. Sie haben es aus Begierde akzeptiert. Ob sie aus blindem Vertrauen, ob sie aus Furcht oder ob sie aus Verlangen akzeptieren, es ist eben nur akzeptieren, etwas annehmen. Und das wird zu einer Barriere. Sie können den zweiten Schritt Chintamaya Panya nicht machen. Gut, jemand hat sich gewagt, den zweiten Schritt zu tun. Chintamaya Panya. Sie benutzen jetzt ihren Verstand. Sie versuchen, die Dinge zu durchdenken. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. So wie der erste Schritt hilfreich ist, so ist auch der zweite Schritt hilfreich, den nächsten zu tun. Aber auch hier wieder, beim zweiten Schritt bleibt man meistens hängen. So wie man beim ersten Schritt, der so hilfreich war, hängen bleiben kann und jetzt eine Fessel geworden ist und man nicht weiterkommt, so wird auch der zweite Schritt manchmal zu einem Hindernis. Man kommt nicht weiter. Man hat mit dem Verstand aufgenommen, was immer man gehört hat, und entwickelt nun riesenhaftes Ego. Jetzt weiß ich alles über die Wirklichkeit. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Jetzt kann ich Vorträge über Dhamma halten. Ich kann diskutieren und debattieren. Ich kann Bücher schreiben. Ich kann beweisen, dass unser Glaube, unser Dogma, unsere Religion die wirklich richtige ist. Alle anderen sind falsch. Dieser Wahn kann kommen. Doch es ist immer noch nicht die eigene Weisheit. Es ist die Weisheit eines anderen. Sie haben es nur mit dem Intellekt verstanden. Es ist nicht Ihre eigene Weisheit. Die eigene Weisheit beginnt, wenn Sie es selbst erfahren. Mit der direkten Erfahrung entsteht Weisheit. Und das wird Bhavanamayapanya genannt. Die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Bhava ist Leben. Sie leben dieses Panya. Sie leben diese Weisheit. Sie erleben es. Und mit der Erfahrung wissen Sie, was Weisheit ist. Ansonsten ist es nur Wissen. Wissen auf der intellektuellen Ebene. Und es ist ein riesiger Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit entsteht mit ihrer eigenen Erfahrung und es ist der dritte Schritt, das Bhavanamayapanya, das sie von ihren Fesseln befreit, von den Fesseln der Unreinheiten. Der Geist wird reiner und reiner und sie werden ihre Misere beenden. Der erste Schritt ist nur hilfreich, um den nächsten zu tun. Und der zweite Schritt ist hilfreich, um den dritten zu tun. Aber es ist der dritte, es ist Bhavanamayapanya, was beginnt, die Knoten zu öffnen, die sie tief in ihrem Innern erzeugt haben. Es wird ihnen helfen, ihre alte Gewohnheit, Knoten zu erzeugen, zu beenden. Sie werden keine neuen Knoten mehr erzeugen und sie werden weiterhin alte Knoten öffnen. Sie werden aufhören, neue Komplexe zu erzeugen und sie werden weiter ihren alten Vorrat auf tiefster Ebene des Geistes auflösen. Dieses Bhavanamayapanya beginnt an der Oberfläche des Geistes, geht tiefer, tiefer, tiefer und sie erfahren tiefere Ebenen des Geistes. Von der groben Ebene zur feinen Ebene, von Olarika zu Sukkuma, 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 feiner, feiner, noch feiner. Und dann kommen die Unreinheiten von der subtilsten, von der feinsten Ebene an die Oberfläche und vergehen, kommen an die Oberfläche und lösen sich auf. Und das, bis sie auf der allerfeinsten Ebene alle Unreinheiten beseitigt haben. Es ist dieses Bhavanamayapanya, das diesen Vorgang bewirkt. Das Spiel mit der Verehrung und der Hingabe im Namen Dhammas, im Namen der Religion, ist in Wirklichkeit eine Fessel, keine Befreiung. Auf gleiche Weise ist das Spiel mit dem Intellekt eine Fessel und keine Befreiung. Befreiung und Erlösung kommen nur, wenn direkte Weisheit, Weisheit durch direkte Erfahrung entsteht und sich entwickelt. Die Weisheit eines anderen kann sie nicht befreien. Die Weisheit eines anderen kann sie nur inspirieren, kann sie leiten. Sie müssen ihre eigene Weisheit entwickeln. Die Weisheit, die Siddhartha Gautama entwickelt hatte, konnte nur einen einzigen Menschen befreien, und das war Siddhartha Gautama selbst, niemand anderen. Für andere ist es nur eine Inspiration, ein Ansporn, es genauso zu machen, ihm gleich zu tun. Jedes Individuum muss seine eigene Weisheit selbst entwickeln, um zu seiner Befreiung zu erreichen. Nur blindes Vertrauen in die Worte eines Erleuchteten, eines Buddhas, nur das Verstehen der Worte eines Erleuchteten auf der intellektuellen Ebene allein befreit niemanden. Man muss die Wahrheit in sich selbst erfahren. Und das ist es, was sie hier tun. Ein Beispiel. Jemand sehr hungrig geht in ein Restaurant. Er setzt sich und der Kellner bringt die Speisekarte. Er liest die Speisekarte und das Wasser läuft ihm im Mund zusammen. Das wird ein gutes Essen heute. Ein Teil der Geschichte. Ein anderer Teil. Er hat das Essen bestellt, es dauert ein paar Minuten und in der Zwischenzeit wartet er und beobachtet die anderen Gäste. Die anderen sind schon bedient worden und genießen ihr Essen. Und es scheint ihnen wirklich zu schmecken. Herrlich, das heutige Essen wird gewiss ein Genuss werden und wieder läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Der zweite Teil. Der dritte Teil. Das Essen ist jetzt serviert und er beginnt zu essen und er schmeckt es selbst. Er genießt es selbst. Der erste Teil ist nur Sutta-Mayapanya. Er hat nur die Speisekarte gelesen. Mit dem Lesen der Speisekarte genießen sie das Essen nicht wirklich. Der zweite Teil ist Chintamayapanya. Sie haben Ihren Verstand gebraucht. Durch Ihren Verstand wissen Sie, welchen Gesichtsausdruck Leute haben, die Ihr Essen genießen. Und jetzt sehen Sie diesen Gesichtsausdruck auf den Gesichtern dieser Leute. Gewiss, diese Leute genießen Ihr Essen. Nur Chintamayapanya. Und der dritte Teil, Bhavanamayapanya. Sie beginnen es selbst zu genießen. Sie beginnen es selbst zu schmecken. Es ist nur der dritte Teil, der ein wirkliches, direktes Ergebnis bringt. Ein anderes Beispiel. Manchmal wird eine Sache klarer durch Beispiele. Ein anderes Beispiel. Ich werde krank und besuche einen Doktor. Der Doktor untersucht mich und verschreibt mir Medizin, ein Rezept. Sehr glücklich darüber komme ich nach Hause. Ich habe großes Vertrauen in meinen Doktor. Man muss Vertrauen in seinen Doktor haben, das ist nicht falsch. Doch wenn dieses Vertrauen blindes Vertrauen wird, was passiert dann? Ich stelle das Bild dieses Doktors oder die Statue dieses Doktors auf einen Altar, verbeuge mich dreimal, zünde Kerzen an und opfere Weihrauch und Blumen. Dann nehme ich das Rezept heraus und beginne zu rezitieren. Zwei Pillen morgens, zwei Pillen mittags, zwei Pillen abends, zwei Pillen... Und ich wiederhole und wiederhole das. Das ist doch... Was habe ich davon? Das ist blinder Glaube. Unverstand. Zweiter Schritt. Ich gehe zu diesem Doktor und sage, erklären Sie mir bitte, was Sie da geschrieben haben. Auf welcher Weise wird mir das helfen? Ich benutze jetzt meinen Verstand. Und der Doktor versucht mir zu erklären, sehen Sie, das ist Ihre Krankheit und das ist die Ursache Ihrer Krankheit und das Rezept, das ich Ihnen verschrieben habe, ist die Medizin. Wenn Sie die nehmen, wird die Ursache Ihrer Krankheit behandelt und damit Ihre Krankheit kuriert. Oh, wunderbar. Mein Doktor ist so intelligent. Mein Doktor ist wundervoll. Ich komme zurück nach Hause, nehme zwar immer noch keine Medizin, aber dafür fange ich an, mit allen Nachbarn zu streiten und zu disputieren. Mein Doktor ist der beste Doktor der Welt. Alle eure Doktoren sind völlig nutzlos. Das Rezept, das mein Doktor mir gegeben hat, ist das wirkliche, wahre Rezept. Alle anderen Rezepte sind völlig nutzlos. Und so streitet und kämpft man sein ganzes Leben lang. So ist das oft im Leben, in der Gesellschaft. Ein Erleuchteter, der Leiden und Elend überall um sich herum sieht, kranke Menschen, krank durch die Neurosen und Komplexe des Geistes, er gibt den Menschen aus Mitgefühl ein Rezept. Er verschreibt ihnen etwas. Nehmt diese Medizin, sie wird euch helfen. Nehmt diese Dhamma-Medizin und ihr werdet von eurem Leiden geheilt werden. Die Zeiten gehen dahin und die Menschen vergessen, die Medizin zu nehmen. Sie nehmen keinen Tropfen der Medizin mehr, aber sie entwickeln große Fixierung auf den Gründer meiner Religion, meiner Philosophie, meiner Weltanschauung. Der Gründer meiner Religion ist der wirklich Erleuchtete, andere nicht. Er ist der wirklich Weise, andere nicht. Er ist der wirklich Heilige, andere nicht. Und sie streiten und streiten mit anderen, nehmen dabei selber aber keine Medizin. Keiner von denen nimmt die Medizin. Und diese Sekte kämpft gegen jene Sekte und jene Sekte kämpft gegen diese. So viel Unwissenheit, so viel Dummheit, so viel Unverstand kommt, weil das Dhamma, die Religion, entweder beim ersten Schritt des blinden Glaubens oder, schon besser, aber dennoch im Endeffekt noch schlimmer, auf der intellektuellen Niveau stehen bleibt. Wenn man aber beginnt, die Medizin zu nehmen, dann wird es Bhavanamayapanya. Dann haben sie ihre eigene Erfahrung mit Dhamma gemacht. Und das wird von Nutzen für sie sein, wird sich in ihrem täglichen Leben positiv auswirken. Sie sind hier, um Bhavanamayapanya zu entwickeln. Entwickeln Sie Ihre eigene Weisheit, direkt erfahrene Weisheit. Informationen aus zweiter Hand kann Ihnen nur Inspiration sein, kann nur richtungsweisend für Sie sein, kann Sie aber nicht befreien. Und es kommt unglücklicherweise nicht nur aus zweiter Hand. Vor Hunderten oder Tausenden von Jahren hat ein Erleuchteter etwas gesagt. Wer weiß, wie viele unwissende Menschen in den Jahrhunderten danach ihre eigenen Worte in den Mund dieses Erleuchteten gelegt haben. So und so sagte der und der, so sagte der Buddha und so sagte Jesus Christus und so sagte so und so. Auch wenn es die wahren Worte dieses Erleuchteten sein sollten, wie wollen Sie sie richtig verstehen? Bevor Sie nicht selbst durch den Prozess der Selbsterfahrung gegangen sind, können Sie gar nicht die Worte eines Erleuchteten verstehen. Sie werden eine völlig andere Bedeutung für Sie haben. Wenn Sie beginnen zu erfahren, die direkte Erfahrung wird Ihnen das Verständnis bringen. Oh, das ist es, was er meinte. Das also ist es, was er meinte. Deshalb müssen Sie Ihre eigene direkte Erfahrung machen. Um direkte Erfahrung zu machen, müssen Sie gewisse Fähigkeiten entwickeln, die bisher ungenutzt sind, die latent vorhanden sind. Sie müssen sie ausbilden. Nur mit diesen Fähigkeiten können Sie die eigene direkte Erfahrung auf der tiefsten Ebene des Geistes machen. Bevor Sie nicht diese bestimmte Fähigkeit haben, können Sie nicht erfahren. Sie können das Objekt, das zu dieser Fähigkeit, zu diesem Sinnesorgan gehört, gar nicht erfahren. Es ist so, als ob Sie kein Augenlicht hätten. Dann wissen Sie gar nicht, was Farbe ist. Sie wissen gar nicht, was Licht ist, nicht was Dunkelheit ist. Oder Sie haben nicht die Fähigkeit zu hören. Jemand ist von Geburt an taub. Für einen solchen Menschen gibt es die Welt der Geräusche nicht. Er kann nicht einmal verstehen, was das Wort Geräusch überhaupt meint. Und so muss man die Fähigkeit zur Wahrnehmung eines bestimmten Objektes haben. Und wenn Sie die Erfahrung tieferer Wirklichkeiten in Ihrem Inneren machen wollen, dann müssen Sie gewisse Fähigkeiten haben. Die Fähigkeit, die Wirklichkeit innerhalb des Körpergebildes wahrzunehmen. Und das ist es, was Sie in diesen 3 Tagen getan haben. Ohne diese Fähigkeit kann man auf keinen Fall Bhavana Mayapanya entwickeln. Ein Beispiel. Es gibt eine Geschichte in unserem Land, in Indien. 2 Jungen, arm, sehr arm, leben das Leben von Bettlern. Sie gehen jeden Tag herum und betteln für ihr Essen. Da sie gute Freunde sind, helfen sie sich gegenseitig. Einer von ihnen ist von Geburt aus blind. Der andere hilft ihm, nimmt ihn mit herum durch die Stadt und sie betteln dort für ihr Essen, gehen zurück und verzehren es. Eines Tages passiert es, dass der blinde Junge hohes Fieber bekommt. Der andere Junge sagt zu ihm, du bist heute nicht fit genug, um in die Stadt zu gehen. Du wartest hier und ruhst dich aus. Ich werde das Essen heute nicht nur für mich beibetteln, sondern auch für dich. Ich bringe es her und du wartest hier. Und er ging allein. Und es geschah, dass ihnen an diesem Tag jemand eine sehr wohlschmeckende Speise mit dem Namen Kheer gab. Kheer ist eine süße Cremespeise aus Milch und Reis und Früchten und so weiter. Sehr gut. Er genoss es sehr. Aber er hatte keinen Behälter. Wie sollte er also diese flüssige Speise zu seinem Freund bringen? Er aß sie deshalb ganz alleine auf. Aber als er zurückkam, erzählte er ehrlich seinem Freund, heute habe ich Kheer bekommen, Milchpudding. Aber ich konnte nichts mitbringen, ich hatte keinen Behälter. Macht nichts, dass du nichts für mich gebracht hast, aber sage mir wenigstens, was ist das, Milchpudding? Oh, Milchpudding, das ist weiß. Aber was ist weiß? Du weißt nicht, was weiß ist? Nein, ich weiß nicht, was weiß ist. Er ist blind. Blind geboren, er weiß nicht, was weiß ist. Oh, weiß, weiß ist nicht schwarz. Aber was ist schwarz? Du weißt nicht, was schwarz ist? Nein, ich weiß nicht, was schwarz ist. Du kennst nicht weiß, du kennst nicht schwarz. Was bist du denn für einer? Aber was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was weiß ist. Ich weiß nicht, was schwarz ist. Erklär's mir doch. Wie soll man nur erklären, was weiß ist? Er fängt einen Vogel, einen Kranich, einen schneeweißer Vogel. Nimmt diesen Vogel und bringt ihn zu den Jungen. Schau, weiß ist wie dieser Kranich. Wundervoll, jetzt werde ich weiß kennenlernen. Er hat keine Augen und so untersucht er den Kranich mit seinen Fingerspitzen. Ah, jetzt weiß ich, was weiß ist. Es ist weich, ganz weich. Hey, wieso weich? Weiß hat nichts mit Weichheit zu tun, noch Härte. Weiß ist weiß, versteh doch, weiß. Du hast gesagt, es ist wie dieser Kranich. Ich habe ihn untersucht und er ist ganz weich. Und jetzt sagst du, er ist nicht weich. Was ist es denn nun? Oh, so versteh doch, versuch doch zu verstehen. Es ist wie dieser Vogel. Also gut, er versucht es noch einmal. Und er beginnt vom Schnabel des Vogels, geht den ganzen Körper entlang. Aha, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Weiß ist krumm, weiß ist krumm. Für solche Leute wird der Milchpudding immer verbogen sein. Alle diese Leute, die von letztendlicher Wahrheit sprechen, von dieser oder jener hohen Philosophie reden, der Gründer meiner Religion hat diese Philosophie entwickelt, der Gründer meiner Religion hat diese Wahrheit gesagt, alles Dummheiten. Für diejenigen wird die Wahrheit immer krumm sein, krumm und verbogen, weil sie es nicht selbst erfahren haben. Sie haben nicht einmal die Fähigkeit, es zu erfahren. Wie können sie da verstehen, was ein Erleuchteter sagt? Sie sind einfach nicht in der Lage, es zu verstehen. Deshalb, Bhavana Mayapanya. Machen Sie Ihre eigene Erfahrung, eigene direkte Erfahrung, dann werden Sie jedes Wort eines Erleuchteten verstehen und dann wird es auch eine ganz andere Bedeutung für Sie haben. Wenn Sie nur auf der intellektuellen Ebene arbeiten, dann arbeiten Sie mit einem so kleinen Teil Ihrer Geistesstruktur, dem sogenannten bewussten Teil des Geistes. Der sogenannte Verstand, der Intellekt, ist ein winziger Teil der Gesamtheit des Geistes. Alles andere ist halbbewusst und unbewusst und das hört nicht darauf, was der bewusste Teil sagt, was der Intellekt sagt. Andererseits, im Unbewussten liegen einige sehr gute Qualitäten der Vergangenheit, latent. Große Weisheiten sind dort vorhanden. Aber alle diese sind verdeckt von den Unreinheiten, die sie in der Vergangenheit angesammelt haben, und deshalb ist alles verfärbt, überlagert und verfinstert für diesen unbewussten Teil des Geistes. Das Unbewusste kann die Wirklichkeit nicht verstehen, und das dieser alten Ablagerung von Unreinheiten wegen. Er ist ein Gefangener seiner eigenen Gewohnheiten geworden. Es reagiert einfach nur noch. Reagiert mit Verlangen, Illusion, Täuschung und multipliziert diese Unreinheiten dadurch auch noch ununterbrochen. An diesem Vorgang ist keinerlei Weisheit beteiligt. Der Intellekt arbeitet eben nur an der Oberfläche. Wie kann man nun Veränderung im unbewussten Teil des Geistes erreichen? Das zu erkennen, ist die Erkenntnis eines Erleuchteten. Auch er, wie jeder andere Erleuchtete, hatte vor seiner Erleuchtung sehr tiefe Samadhis praktiziert, Konzentration des Geistes. Mit dem Einhalten der Shilas und dem Praktizieren von Samadhi war er in der Lage, den Intellekt zu reinigen. Er war in der Lage, gewisse Teile des halbbewussten Geistes zu reinigen. Doch dann fand er heraus, dass trotz all dieser Samadhis, die er praktiziert hatte, der unbewusste Geist immer noch mit all diesen Unreinheiten behaftet war. Und er benutzte das Wort Anusei Klese für sie, schlafende Unreinheiten. Auf der unbewussten Ebene des Geistes latent vorhandene Unreinheiten. Und solange ich diese Ansammlung von Unreinheiten auf der unbewussten Ebene des Geistes habe, bin ich nicht befreit, kann ich nicht akzeptieren, dass ich befreit bin. Wofür waren dann diese 8 Jhanas gut, die 8 Arten der Meditation, der Versenkung, die er praktiziert hatte? Sie alle blieben an der Oberfläche des Geistes, dort, wo Verbalisation und Visualisation stattfindet. Der bewusste Teil des Geistes arbeitet damit und wird zu einem gewissen Teil gereinigt, doch es dringt nicht zu den tieferen Ebenen des Geistes vor. Doch nur wenn sie zu den tiefsten Ebenen des Geistes vordringen, können sie auch die tiefsten Ebenen des Geistes reinigen. Seine Erleuchtung war, dass er erkannte, dass nur wenn man die tiefsten Ebenen des Geistes erreicht, den unbewussten Geist und man die tief verwurzelten Unreinheiten ausrottet, man völlig befreit wird. Und er begann zu praktizieren. Er wiederentdeckte diese Technik und begann mit ihr zu arbeiten. Er begann einzudringen, von der oberflächlichen Ebene des Geistes tiefer und tiefer zum Halbbewussten, zum Unbewussten, der tiefsten Ebene des Geistes. Das ist es, wohin Vipassana, wohin diese Technik sie führen wird. Wie soll man nun erkennen, ob es zu den tiefsten Ebenen des Geistes führt oder nicht? Jeder, der irgendeine Art von Technik praktiziert, wird sagen, meine Technik führt auch zu den tiefsten Schichten des Geistes. Der Geist wird völlig bis auf die tiefste Ebene gereinigt. Diese Illusion ist nicht selten. Aber wie kann man überprüfen, ob man wirklich die tiefste Ebene des Geistes erreicht hat? Die tiefste Ebene des sogenannten unbewussten Geistes und seine Erleuchtung zeigte ihm das, ist ständig im Kontakt mit dieser physischen Struktur, ist ununterbrochen in Kontakt mit diesem Körper. Jeder wird das mit seiner eigenen Erfahrung erkennen. Nicht, weil Buddha es gesagt hat, nicht, weil eine Schrift so sagt oder weil ihr Lehrer es sagt, sondern sie werden es mit ihrer eigenen Erfahrung erkennen, dass der unbewusste Geist ständig im Kontakt mit dem gesamten Körper ist. Wenn innerhalb dieses Körpers irgendetwas passiert, sofort fühlt er es. Der bewusste Geist mag es fühlen oder nicht. Der bewusste Geist fühlt eine Empfindung nur, wenn sie sehr grob ist, sehr stark ist, sehr intensiv. Es sind aber ständig unendlich viele Empfindungen im gesamten Körper vorhanden, die der sogenannte unbewusste Geist jeden Moment wahrnimmt und fühlt. Und nicht nur fühlt, sondern auch jeden Moment auf sie reagiert. Wenn er eine Körperempfindung als angenehm empfindet, dann reagiert er mit Verlangen. Er will, dass es andauert, er will es beibehalten und er will immer mehr und mehr davon. Wenn er eine Empfindung als unangenehm empfindet, dann reagiert er mit Widerwillen, Abneigung, Hass sind die Folge. All das passiert auf der Ebene dieser Körperempfindung. Nur wenn man die Fähigkeit, diese Empfindung im Körper zu fühlen, entwickelt, kann man auf der unbewussten Ebene des Geistes arbeiten. Diese Technik wird sie auf die Ebene der Wahrheit bringen. Sie werden mit der Realität arbeiten, mit der Wirklichkeit auf der tiefsten Ebene des Geistes, auf der Ebene der Empfindungen. In diesen 3 Tagen haben sie sich vom groben Atem zum feinen Atem, zur Berührung des Atems vorwärts bewegt. Und heute, am 3. Tag, haben sie damit begonnen, Empfindungen zu fühlen. Diese Empfindungen sind im gesamten Körper vorhanden, in jedem Moment und in jedem kleinsten Teil ihres Körpers. Diese Empfindungen werden ständig auf der unbewussten Ebene des Geistes wahrgenommen und der unbewusste Geist reagiert ständig auf sie. Sie haben also angefangen, von der bewussten zur halbbewussten zur unbewussten Ebene des Geistes vorzudringen, dort, wo dieses Spiel jeden Moment vor sich geht. Sie fühlen eine Empfindung, sie reagieren darauf. Sie fühlen eine Empfindung, sie reagieren darauf. Das ist das eingefahrene Verhaltensmuster. Sie müssen diese Gewohnheit durchbrechen. Deshalb hilft es gar nichts, an der Oberfläche des Geistes herumzuspielen. Sie müssen diese besondere Fähigkeit entwickeln, so wie jemand, der blind ist, die Fähigkeit zum Sehen entwickeln muss, sodass er sehen und verstehen kann, was Licht, was Farbe, was Form ist. Und so muss jemand, der zur tiefsten Ebene des Geistes vordringen will, die Fähigkeit entwickeln, die Empfindung im gesamten Körper zu fühlen. Und dann das Verhaltensmuster so zu ändern, dass der Geist nicht mehr auf diese Empfindung reagiert. Das ist es, was Sie hier ausbilden. Diese Fähigkeit wird Sie in die Lage versetzen, die Wirklichkeit nicht nur auf der oberflächlichen Ebene, nicht nur auf der verstandesmäßigen Ebene zu beobachten, sondern auch tief im Innern, innerhalb des Körpergebildes, auf der Ebene der direkten Erfahrung. Auf der intellektuellen Ebene versteht eigentlich jeder, dass überall in der Welt sich ständig große Veränderungen abspielen. Ständiger Wandel, ständige Veränderung. Alles ist impermanent, vergänglich, nicht statisch. Was immer entsteht, vergeht einmal. Man versteht das auf der intellektuellen Ebene. Aber dieses Verstehen kann Ihnen nicht helfen. Ein sehr einschneidendes Erlebnis im Leben ist, wenn ein sehr nahestehender oder Ihnen lieber Mensch gestorben ist. Sein Körper wird zum Krematorium oder Friedhof gebracht und dort verbrannt oder vergraben. Und während das stattfindet, gehen uns weise Gedanken durch den Kopf. So ist das also das Leben. Jedes Leben endet auf diese Weise. Ein jeder muss sterben. Eines Tages werde auch ich sterben müssen und die Leute werden meinen Körper hierher bringen und einfach verbrennen oder vergraben. Was ist dann der Sinn von all diesem Zusammenraffen, diesen Begierden, diesem Anklammern, diesem Streiten mit den Leuten? Warum mache ich das alles? Wofür? Ich kann ja doch nichts mitnehmen. Alles verbrannt oder vergraben. Große Weisheit ist aufgekommen. Aber wie lange? Sobald man auch nur einen Schritt aus dem Friedhof gemacht hat, kommt sofort dasselbe Ich, mein. Denn die Weisheit war nur auf der intellektuellen Ebene da. Man hat es nicht tief im Innern erfahren. Auf der unbewussten Ebene des Geistes reagiert man auf die gleiche Weise. Ich, mein, Verlangen, Abneigung. Es hilft überhaupt nichts. Man kann das ganze Leben lang über so viel Psycho oder Emotio oder intellektuelle Spiele spielen, wie man will. Man wird dadurch keine Befreiung erlangen. So wie am Ende eines Dammervortrages. Vom Intellekt her ist man so befriedigt. Ach, herrlich, jetzt verstehe ich, was Wirklichkeit ist. Jetzt verstehe ich, dass immer, wenn ich Begierde in mir aufkomme, dann bin ich unglücklich. Wenn ich mich an etwas anklammere, dann werde ich unglücklich. Ich muss von allem frei sein. Jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich verstehe Dhamma. Ich verstehe das Gesetz der Natur. Oh, welch große Weisheit. Aber sobald man nur einen Schritt aus der Dhammahalle macht, große Aufregung. Wo sind meine Schuhe? Wer hat meine Schuhe genommen? Heute habe ich die erst gekauft. Dasselbe mein. Es hat sich nichts verändert. Es war nur ein intellektuelles Spiel, nur intellektuell verstanden, und das hilft gar nichts. Nur wenn man das tiefe Unbewusste verbessert, berichtigt, korrigiert, nur dann kann man Befreiung erlangen. Das ist die Aufgeklärtheit eines Erleuchteten. Sie müssen auf die tiefste Ebene des Geistes vordringen, dort, wo man die Empfindung im Körper wahrnimmt. Auf die Ebene dieser Körperempfindung, wo sich die Gewohnheit des Reagierens ständig fortsetzt. Und das Reagieren muss beendet werden. Aus diesem Grunde haben Sie die 3 Tage hier gearbeitet. Und je länger und je mehr Sie arbeiten, desto mehr werden Sie über die Wirklichkeit, über die Wahrheit innerhalb Ihres Körpers erfahren. Die Welt ist voller Illusionen. Wenn Sie nur auf der intellektuellen Ebene arbeiten, dann bleiben Sie voller Illusionen und Täuschung. Es gibt viele Arten von Illusionen in unserer Umwelt. Dinge laufen mit großer Geschwindigkeit ab und das lässt große Illusionen und Täuschung entstehen. Ein Beispiel. Es ist Nacht. Ich gehe schlafen und ich zünde meine Kerze an. Ich gehe zu Bett. Ich schlafe. Am nächsten Morgen stehe ich auf und sehe dieselbe Kerze, dasselbe Licht. Dasselbe Licht. Von Anfang der Nacht bis zum Ende der Nacht ist so viel Zeit verflossen. Wenn ich die Kerze sehr genau beobachtet hätte, dann hätte ich gesehen, dass eine Flamme entsteht und vergeht, Eine andere Flamme nimmt ihre Stelle ein und vergeht ebenfalls. Entsteht, vergeht, entsteht. Eine Flamme nach der anderen, eine Flamme nach der anderen mit großer Geschwindigkeit, ohne ein Intervall zwischen den beiden. Und das gibt den falschen Eindruck, die Illusion, dass es dieselbe ist. Es ist nicht dieselbe. Oder dieses elektrische Licht. Ich zeige zweimal mit dem Finger darauf. Im Intervall ist man unter der Illusion immer dasselbe Licht. Wirklich dasselbe Licht? Wenn es dasselbe Licht wäre, warum schickt man am Ende des Monats die Elektrizitätsgesellschaft eine Rechnung? Sie haben so und so viele Einheiten verbraucht, macht so und so viel Mark. Wofür? Ich habe meine eigene Glühbirne, meinen Schalter. Ich schalte an und das Licht kommt. Wofür wollen Sie Geld? Es ist schon ganz richtig, dass die Gesellschaft Geld will, denn sie erzeugt ununterbrochen Elektronen, die durch die Drähte kommen und verbraucht werden, eins nach dem anderen. Das eine nimmt die Stelle des anderen ein, wird verbraucht, das nächste an dessen Stelle und das mit so großer Geschwindigkeit, dass man unter der Illusion lebt, dasselbe Licht. Ein anderes Beispiel. Ich nehme ein Boot und setze zum anderen Ufer über. Am Morgen fuhr ich hin, arbeite den ganzen Tag über dort, am Abend nehme ich das Boot und fahre zurück. Ich bin unter dem Eindruck, dass ich denselben Fluss am Morgen sowie am Abend überquert habe. Denselben Fluss. Ist es wirklich derselbe Fluss? Wenn ich in einem Fluss untertauche, dann meinen Kopf aus dem Wasser nehme und wieder untertauche und wieder auftauche, dann bin ich wieder unter dem Eindruck, ich tauche in demselben Fluss unter. Ist das wirklich derselbe Fluss? Wenn ich es sehr genau anschaue, dann werde ich sehen, beim ersten Untertauchen, der Fluss ist weg. Beim zweiten Untertauchen war es ein völlig neuer Fluss, denn er fließt ständig weiter. Ständiger Fluss gibt uns die Illusion, es ist dasselbe. Dinge, die ständig mit hoher Geschwindigkeit ablaufen, schaffen große Illusionen in unserem Leben. Gewisse Illusionen kann man überwinden, wenn man die Fähigkeit der Sinne gebraucht. Einige Dinge laufen innerhalb der Wahrnehmungsfähigkeit meines Gesichtes ab. Ich kann dann diesen Sinn gebrauchen, um diese Illusion aufzudecken. Die Flamme der Kerze kann ich mit meinen Augen sehen. Sie entsteht, sie vergeht, entsteht, vergeht. Das Fließen des Flusses kann ich sehen. Er fließt, also nicht derselbe. Aber wenn Dinge mit hoher Geschwindigkeit ablaufen, mit hoher Frequenz, dann wird die Illusion so stark, dass es schwierig wird, sie zu überwinden. So wie dieses elektrische Licht. Es ist so schwierig, mit dem nackten Auge eine Veränderung zu erkennen. Das Fließen des Flusses ist mit dem normalen Augen zu erkennen. Aber wie wollen Sie verstehen, dass die Person, die untergetaucht ist, derjenige, der das erste Mal untergetaucht ist, auch dahin geflossen ist? Das zweite Mal tauchte ein völlig neuer Mensch unter und das dritte Mal wieder ein völlig neuer Mensch. Solch schnelle Veränderungen finden innerhalb dieses Körpers statt. Dieser Guenke, der vor einer halben Stunde angefangen hat zu reden, ist innerhalb dieser Zeit Zillionen Male gestorben, ist Zillionen Male geboren. Er wird geboren, er stirbt, wird geboren, stirbt mit hoher Geschwindigkeit. Aber ohne Weisheit, wenn keine direkte Erfahrung vorhanden ist, dann bleibt man unter dieser Illusion derselbe Guenke. Derselbe Guenke, der vor einer halben Stunde angefangen hat zu reden. Oh, derselbe Guenke von gestern, derselbe Guenke von 10 Jahren, derselbe Guenke vor 40 Jahren, 50 Jahren, vor 60 Jahren, derselbe Guenke, derselbe Guenke. Unwissenheit desselben Guenkes. Er lebt das ganze Leben unter einer Täuschung, in Illusion, weil man die Wahrheit im Innern nicht erfahren hat. Diese Technik aber wird Ihnen helfen, die Wahrheit zu erfahren. Nicht nur, dass Sie es einfach akzeptieren auf dem intellektuellen Niveau. Nicht, dass Sie es einfach auf glaubensmäßiger oder gefühlsmäßiger Ebene annehmen. Das hilft gar nichts. Das kann Ihnen vielleicht Inspiration geben, den dritten Schritt zu tun. Sondern auf der tatsächlichen Ebene. Dort, wo Sie die Wahrheit auf der Ebene der Wirklichkeit erkennen. Und dann wird es Ihnen all die guten Resultate bringen. Deshalb muss man auf den Tatsachenebene innerhalb des Körpergebildes arbeiten. Und das ist es, was jeder erleuchtete Mensch getan hat. Erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst nicht nur auf der intellektuellen Ebene, erkenne dich selbst nicht nur auf der emotionellen oder devotionellen Ebene, sondern erkenne dich selbst auf der tatsächlichen Ebene, auf der Ebene der Tatsachen. Was ist denn dieses Ich? Was ist denn mein? Was ist denn diese Körperstruktur, zu der man Ich sagt, sie meine nennt? Was ist das eigentlich? Man muss das auf der erfahrungsmäßigen Ebene herausfinden, was es ist. Und wie passender hilft Ihnen die Wahrheit, die Tatsachen hinsichtlich der gesamten Körperstruktur, der gesamten Geistesstruktur und die Verbindung dieser beiden zu erfahren? Unbeständigkeit, Wandel, Veränderung, Anicca. Diese erste Wahrheit, diese erste Wirklichkeit wird sich zeigen. Der erste Teil der Weisheit wird erweckt werden. Anicca, Anicca, Anicca. Veränderung, Veränderung, Veränderung. Entstehen, vergehen. Das ist es, was dieser Erleuchtete getan hat und was jeder Erleuchtete getan hat. Er hat die Wahrheit innerhalb seines Körpers erforscht, wie ein Forscher der Wissenschaft. Seziert, zerlegt, desintegriert, aufgelöst, analysiert. Jeder, der damit beginnt, wird am Anfang auf sehr grobe, sehr verhärtete, sehr intensive Tatsachen stoßen. Wenn man aber weiter fortschreitet, wird man subtiler und subtilere Wahrheiten beobachten können. Was ist diese Körperstruktur? Der Kopf, der Rumpf, die Glieder, weiter zerlegen, aufteilen, die Knochen, das Blut, das Gewebe, die Haut, die Haare und weiter zerteilen, unterteilen, zerlegen, analysieren. Er erreichte das Stadium, wo er erkannte, dass die gesamte Körperstruktur, die gesamte Materie aus so winzig kleinen Teilchen gemacht ist, dass man sie nicht mehr sehen kann, sondern sie nur noch fühlen, nur noch erfahren. So winzig. Er erreichte das winzigste subatomare Teilchen, welches nicht mehr weiter zentriert werden konnte. Wie sollte er es nennen? Die Sprache Indiens zu dieser Zeit war reich. Es gab ein Wort Anu, was vergleichbar war mit dem, was sie heute Atom nennen. Aber es war winziger als das. Es gab ein anderes Wort, Paramanu, doch immer noch winziger. Die Sprache hatte kein Wort mehr dafür, obwohl es eine sehr reiche Sprache war. So musste er denn ein neues Wort prägen. Und er nannte dieses kleinste subatomare Teilchen die letzte Wahrheit hinsichtlich der Materie Atta Kalapa. Kalapa heißt Einheit und Atta heißt Acht. Acht Dinge zusammengefügt, die nicht weiter zerteilt werden können. Was sind diese acht Dinge? Die vier Grundelemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und ihre vier verschiedenen Charakteristiken, deren Eigenschaften. Diese acht sind zusammengefasst. Wenn er von Erde spricht, dann sollte man nicht nach einem Partikelchen Staub in der winzigen subatomaren Teilchen suchen. Aber nein. Wenn er von Wasser spricht, dann sollte man nicht nach einem Tropfen Wasser in ihm suchen. Es sind die Eigenschaften, die wichtig sind. Es sind die Eigenschaften eines jeden von ihnen, die sie erfahren. Die eine oder andere Eigenschaft manifestiert sich von Zeit zu Zeit, die anderen bleiben latent. Mit der Erfahrung fand er heraus, und jeder wird das mit der Erfahrung herausfinden, denn Wahrheit ist Wahrheit, dass die kleinste subatomare Teilchen, der Baustein für die gesamte materielle Welt, nicht solide ist, nicht fest ist. Es gibt überhaupt keine Solidität, keine Festigkeit. Das kleinste subatomare Teilchen ist nichts weiter als Vibrationen, Schwingungen, Oszillationen. Als er diese Erkenntnis gewonnen hatte, erklärte er:
Sabbo panjalito loko, sabbo loko pakampito.
Die gesamte Welt, das gesamte Universum außen ist dasselbe, das sie innerhalb ihres Körpers erfahren. Die Wahrheit innen ist dieselbe Wahrheit wie außen. Die Wahrheit außen können sie nur durch den Verstand erfassen, doch die Wahrheit innen können sie erfahren. So von der experimentellen, von der erfahrungsmäßigen Ebene her sagte er, dass das gesamte Universum Verbrennung ist. Pajalito, Verbrennung, und Pakampito, Vibrationen und Verbrennung, das ist alles. Es gibt keine Solidität, keine Festigkeit in der gesamten materiellen Struktur, in der gesamten geistigen Struktur und in der Kombination dieser beiden. Doch man muss dieses Stadium selbst erreichen, um dies zu erfahren. Es nur auf der geistigen Ebene zu akzeptieren, hilft gar nichts. In der westlichen Welt, in der Wissenschaft der westlichen Welt, ich habe nichts gegen die Wissenschaft des Westens, wenn sie mit Dhamma praktiziert würde, wäre sie eine noch größere Wohltat für die Menschheit. Westliche Wissenschaftler begannen, die Tatsache um die Jahrhundertwende zu akzeptieren, dass in der materiellen Welt keine Solidität existiert. Auch sie sagten, dass es nur Wellen gebe, keine Solidität. Einer ihrer Wissenschaftler, ein ehemaliger Professor von der Universität Berkeley in Kalifornien, bekam den Nobelpreis für Physik. Und ein Nobelpreis wird nicht an jedem Dahergelaufenen vergeben, man muss schon etwas erfunden haben, was die Leute bisher nicht gewusst hatten. Und wofür bekam er diesen Nobelpreis? Lange Jahre versuchte er herauszufinden, welcher Natur diese subatomaren Teilchen sind. Wenn sie also nichts als Wellen sind, wie oft entsteht und vergeht diese Welle? Er brauchte 15 Jahre, um ein Instrument zu entwickeln, das er ganz richtig eine Blasenkammer nannte. Ganz richtig, denn wie Bläschen entstehen und vergehen sie. Und mit diesem Instrument fand er heraus und erklärte, das kleinste subatomare Teilchen entsteht und vergeht mit einer Frequenz von 22 Nullen hinter der 1 in der Sekunde. In einer Sekunde mit 22 Nullen hinter der 1. Unglaublich. Als Gotama, der Buddha, als Erleuchteter, die letztendliche Wahrheit hinsichtlich des Geistes und der Materie erreicht hatte, sagte er, in der Zeit, in der ich einmal mit dem Finger schnippe, oder in der Zeit, in der ich einmal mit den Augen blinke, entsteht und vergeht dieses winzige Attakalapa, entsteht und vergeht eine Welle Zillionen Male. Wahrheit ist Wahrheit. Und dennoch, welch ein großer Unterschied. Und was ist dieser große Unterschied? Einige meiner Schüler, die in Indien waren und diesen Vortrag gehört hatten, hörten von diesem Wissenschaftler. Einige von ihnen waren von Berkeley. Als sie zurück nach Hause kamen, nahmen sie sich die Zeit, diesen Wissenschaftler einmal zu besuchen. Und sie kamen zurück und berichteten mir, dass dieser arme Wissenschaftler ein Bündel Elend ist. Voller Stress, voller Verspannung, wie jeder andere auch. Wie kommt das? Hat er nicht ebenso das Stadium erreicht, sagen zu können, dass das winzig kleinste subatomare Teilchen, die letztendliche Wahrheit der Materie, entsteht und vergeht mit 22 Nullen hinter der 1? Und hier ist jemand, der gesagt hat, in dem Zeitraum, in dem ich mit den Fingern schnippe, entsteht und vergeht es Zillionen Male. Wo ist dann der Unterschied? Warum ist dieser Mensch befreit von allem Elend? Warum? Weil der andere Wissenschaftler nur ein Spiel mit dem Intellekt getrieben hat, ein Spiel mit dem Glauben. Er hat großes Vertrauen, großen Glauben in sein Instrument. Sein Verstand sagt es ihm, aber er hat es nicht erfahren. Und hier ist jemand, der überhaupt kein Instrument angewandt hat. Er hat jeden Schritt nur auf der erfahrungsmäßigen Ebene gemacht, mit eigener Erfahrung, Selbsterfahrung. Wenn Sie Vipassana praktizieren und tief nach innen gehen, um die Wahrheit innerhalb des Körpers zu erfahren, um das zu tun, was alle Heiligen und Weisen getan haben, sich selbst zu erkennen, dann werden Sie zuerst sehr groben Wahrheiten gegenüberstehen. Und wenn Sie lernen, sie objektiv zu beobachten, ohne auf sie zu reagieren, dann werden Sie Schicht um Schicht dieser Unreinheiten abschälen. So ist das Gesetz der Natur. Danach werden Sie dann etwas Subtileres, etwas Feineres erfahren. Sie fahren fort, mit Gleichmut zu arbeiten, und wieder werden Schicht um Schicht abgelöst und Sie erfahren etwas noch Feineres, etwas noch Subtileres. Wenn Sie die feinste, subtilste Wahrheit erreicht haben, dann haben Sie alle angesammelten Unreinheiten abgeschält und Sie sind völlig befreit von allem Elend. Die gesamte Technik, der gesamte Pfad ist nicht gedacht, um die Neugier zu befriedigen, den Durst der Wissbegier über diesen Körper zu löschen, über diesen Geist oder was jenseits von Geist und Materie liegt. Das ist es nicht, was Ihnen hilft. Die Technik reinigt Ihren Geist, während Sie der Wahrheit über sich selbst auf den Grund gehen. Schicht um Schicht wird sich auflösen und Sie werden frei von allem Elend sein. Sie werden Ihre gesamte Konditionierung abstoßen. Der Geist wird unkonditioniert. Ein unkonditionierter Geist ist von Natur aus voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Glückseligkeit, frei von allem Elend und Leiden. Und für dieses Ziel arbeiten Sie hier. Die erste Weisheit, die auf der erfahrungsmäßigen Ebene erweckt wird, ist das Erkennen, dass Dinge entstehen und vergehen, entstehen, vergehen. Sie können diese Wahrheit auf der Empfindungsebene fühlen. Wenn Sie nicht mit den Empfindungen arbeiten, das heißt, dass Sie sich nicht selbst erfahren, dann arbeiten Sie wiederum nur auf der Verstandesebene. Auf der Verstandesebene sagen Sie, alles verändert sich. Natürlich verändert sich alles. Man akzeptiert das auch ohne direkte Erfahrung. Ein kleines Kind ist geboren. Man sieht dieses Kind nach einer Zeitspanne von 10 Jahren. Eine Veränderung ist vor sich gegangen. Man sieht es nach 20 Jahren. Eine noch größere Veränderung. Wenn man dieses Kind nach einem Zeitraum von 70 oder 80 Jahren sieht, unglaublich, solch eine große Veränderung. Und wie ist das nun vor sich gegangen? Alle 10 Jahre ging er zu Bett und in der Nacht strich der Allmächtige mit seinem Zauberstock über seinen Körper und am nächsten Tag war ein veränderter Mensch. Nein, nicht ganz so. Jeden Moment Veränderung, jeden Moment Veränderung. Auf der intellektuellen Ebene verstehen wir das, jeden Moment Veränderung. Aber auf der indirekten, erfahrungsmäßigen Ebene, außer wenn Sie es fühlen, außer wenn Sie fühlen die Veränderung innerhalb Ihres Körpers, ist Anicca nicht Anicca für Sie. Die Weisheit der Veränderung ist keine Weisheit für Sie. Es ist nur ein Jnana, nur ein Wissen darum, intellektuelles Wissen, ein Konzept, eine Idee. Und es ist ein riesiger Unterschied zwischen Wissen und der Weisheit, die man durch eigene Erfahrung erhält. So, diese Weisheit entsteht zuerst. Anicca, Anicca, Veränderung, Wandel. Wenn sich diese Weisheit entwickelt, dann beginnt man die Fixierung, die man auf diese Körperstruktur und diese Geistesstruktur aufgebaut hat, abzubauen. Fixierung auf ich, auf mich, auf mein. Die Fixierung ist so stark. Wenn man 20 oder 25 Jahre alt wird, Begeisterung ist grenzenlos. Große Partys, große Feierlichkeiten, Geburtstagspartys. Happy Birthday to you. Der arme Kerl, er weiß gar nicht, dass er 25 Jahre näher auf sein Grab zugekommen ist. Das bedeutet nicht, dass sie durch Vipassana an jedem Geburtstag anfangen zu jammern. Oh, ein Jahr näher zu meinem Grab. Dhamma lehrt sie nicht zu jammern. Es gibt kein Klagen und Jammern in Dhamma. Im Gegenteil, sie verstehen, was vorgeht. Es ist ein veränderliches Phänomen. Ein Jahr ist vorüber. Wie mache ich das Beste aus dem Rest meines menschlichen Lebens? Ein Leben, das so kostbar ist. Mit einem ausgeglichenen Geist werden sie das Beste aus ihrem Leben machen. Die Fixierung wird vergehen, das Anklammern, das Hängen daran wird vergehen. Sie werden ein ausgeglicheneres Leben führen. Wenn sich dieses Anicca, den ersten Teil der Weisheit, mehr und mehr entwickelt haben, dann wird ein anderer Teil der Weisheit sich auf der erfahrungsmäßigen Ebene auftun. In der Sprache Indiens zu dieser Zeit wurde es Anatta genannt. Anatta, kein Ich, kein Mich, kein Mein. Oberflächlich gesehen sieht es aus, als ob dies Ich wäre, als ob dies Mein wäre. Aber auf der tatsächlichen Ebene gibt es kein Ich. Welches Ich? Wenn man in solche Tiefen vordringt, dann kommt ein Stadium, wo der gesamte Körper aufgelöst ist. Im gesamten Körper gibt es keine Solidität mehr. Nur noch eine Unzahl subatomarer Teilchen entstehen und vergehen. Myriaden winzig kleiner Bläschen entstehen und vergehen. Milliarden von winzigen Wellen. Aber dann, welches dieser Bläschen ist ich? Ist dieses Bläschen ich? Jetzt ist es weg. Ich bin weg. Welches Bläschen ist also ich? Das wird Ihnen so klar werden. Aus konventionellen Gründen müssen wir diese Worte wie ich und mein benutzen. Aber eigentlich gibt es kein Ich. Sie müssen Ich und Mein sagen, sonst können Sie nicht mit anderen Leuten kommunizieren. Sie können nicht sagen, dieser blubbernde Blasenbalg sagt zu einem anderen blubbernden Blasenbalg so und so. Sie können so nicht mit Menschen verkehren. Sie müssen Ich sagen, Sie müssen Mein sagen, Sie müssen Du sagen, Sie müssen Dein sagen. Aber die Fixierung, die man auf dieses Ich entwickelt hat, auf dieses Mein, die wird aufgelöst. Das Leben wird ausgeglichener. Man versteht, dass auf der tatsächlichen Ebene kein Ich gibt. Aber auf der konventionellen Ebene, gut, da gibt es Ich. Was ist mein? Wenn etwas mein ist, dann muss ich Herrschaft darüber haben. Dann muss ich Besitz darüber haben. Habe ich denn wirklich Besitz? Habe ich wirklich Herrschaft über irgendetwas? Ich habe nicht einmal Herrschaft über diesen Körper. Welche Herrschaft habe ich über diese Bläschen? Milliarden von Bläschen entstehen, vergehen. Wenn jemand, sagen wir, in das Alter von 40 kommt, schaut man in den Spiegel, die Haare an den Schläfen beginnen grau zu werden. Man läuft zur Drogerie, kauft sich Farbe und färbt sich das Haar. Oh nein, ich bin immer noch jung. Man versucht andere zu täuschen, man versucht sich selbst zu täuschen. Aber wie kann man Dhamma täuschen? Wie kann man die Natur täuschen, die Wahrheit? Man verfällt und verfällt und verfällt. Verfall und Sterben. Wenn ich wirklich Herrschaft über diesen Körper hätte, würde ich sagen, du hörst jetzt auf zu verfallen. Du bleibst so, wie ich es will. Aber er hört nicht darauf. Er verfällt weiter und weiter ohne Unterlass. Er altert und verfällt. Das ist das Gesetz der Natur und Sie können gar nichts dagegen machen. Es gibt keine Herrschaft darüber. Wenn Sie nicht einmal Herrschaft, nicht einmal Besitz über diesen Körper haben, wie können Sie dann Besitz über irgendetwas jenseits dieses Körpers haben? Alles Illusion. Es gibt eigentlich keinen Besitz, keinerlei Herrschaft über irgendetwas. Das wird so klar für Sie werden. Anatta. In Wirklichkeit kein Ich. Kein Mich, kein Mein. Aus konventionellen Gründen müssen wir diese Worte gebrauchen, aber Fixierung auf dieses sogenannte Ich, sogenannte Mein, beginnt sich aufzulösen und man lebt ein ausgeglicheneres Leben. Und dann erhebt sich die dritte Weisheit, Dukkha, Leid, Leiden, Elend, Misere. Mit der Erfahrung, der Empfindung im Körper beginnen sie die Wahrheit über sich selbst zu ergründen. Sie stoßen anfänglich auf sehr grobe, sehr verhärtete, intensive, unangenehme Empfindungen. Das ist offensichtliches Leiden. Schmerz hier, Druck da, Leiden, Elend, Qual. Doch wenn Sie weiter objektiv und sachlich beobachten, ohne zu reagieren, dann beginnen sich diese Empfindungen aufzulösen. Das ist Gesetz der Natur. Die intensiven Empfindungen lösen sich auf. Und sehr bald werden Sie das Stadium erreichen und die meisten von Ihnen erfahren es am 7. oder 8. Tag, vielleicht erst am 10. Tag oder im nächsten Kurs oder im 2. Kurs. Sie erfahren dann einen freien Fluss von Energie durch ihren gesamten Körper. Ein freier Fluss von sehr feinen Vibrationen durch den gesamten Körper. Und das finden Sie dann wundervoll. Ah, das ist angenehm. Von jetzt ab kein Leiden mehr. Ich habe das letzte Ziel erreicht. Das habe ich immer gesucht. Oh, das ist Seligkeit. Das ist Ekstase. Das ist Ananda. Paramananda oder dieses oder jenes Ananda. Und sofort beginnt man, eine Vorliebe für dieses Körper-Geist-Phänomen zu entwickeln. Man will es behalten, es verlängern, es ausdehnen. Man klammert sich an dieses nur vorübergehende Phänomen, hängt sich daran. Völliger Unsinn. Ein anderer Unsinn tritt auf. Morgens hat man einen wunderbaren freien Fluss und man fühlt sich in so erhabener Stimmung. Und nachmittags passiert's. Der freie Fluss ist weg. Und jetzt sind's nur noch grobe Empfindungen, unangenehme Empfindungen. Und dann kommt er oder sie zu mir mit einem langen Gesicht. Oh, es ist furchtbar. Am Morgen war meine Meditation so gut und heute Nachmittag ist sie so schlecht. Man hat nichts von Dhamma verstanden. Nichts war gut am Morgen und nichts war schlecht am Nachmittag. Alles, was sie erfahren haben, alles ist ein veränderliches Phänomen. Es verändert sich ständig. Auch das, was sie eine angenehme Empfindung nennen, ist nicht permanent. Es bleibt nicht für immer. Es vergeht. Irgendwann geht es vorüber. Und dann erkennen sie, ja, was immer ich als eine sehr angenehme Empfindung nannte, auch das hat den Keim des Leides in sich. Der Keim des Leides ist sein Wesen von Anicca, die Veränderung, das Vorübergehen. Was immer ich als sehr angenehm empfinde und ich fixiere mich darauf, ich entwickle eine Vorliebe darauf, hänge mich daran und wenn es dann nicht mehr vorhanden ist, vorübergegangen ist, dann werde ich elend und unglücklich. Und es wird zwangsläufig früher oder später nicht mehr vorhanden sein, denn es ist Anicca, vorübergehend, es ist nicht permanent. Es ist nicht ewig. Und wenn es nicht mehr da ist, dann bin ich unglücklich. Und so ist Leiden nicht nur in den unangenehmen Empfindungen, die ich erfahre, sondern ebenso Leiden in den angenehmen Empfindungen, die ich erfahre. Das Elend, das Unglück, meine Misere ist meine Fixierung. Das Elend kommt durch mein Anklammern und das wird Ihnen so klar werden. Wenn alle diese drei Teile der Weisheit, Anicca, Anatta, Dukkha, stark in ihnen geworden ist, dann ist man in Panya verankert. Und wenn man in Panya verankert ist, dann versteht man alles, womit man in der Außenwelt in Kontakt kommt, auf zweierlei Weise. Alles, jede Person, jede Situation, man versteht, das ist die scheinbare Wahrheit, es erscheint so zu sein. Doch dann gibt es noch eine letztendliche Wahrheit und diese letztendliche Wahrheit ist in diesem Falle so und so. Man handelt auf beiden Ebenen der Wahrheit und der Geist bleibt dabei immer ausgeglichen. Und dann erkennt man auch, dass alles, was so wunderschön aussieht, nur so schön erscheint. Die letztendliche Wahrheit ist anders. Und dann zeigt sich das Verständnis von Ashubha. Was uns als schön erscheint, ist in Wirklichkeit gar nicht schön. Es scheint nur schön zu sein. Das wird klar werden, weil man dieses Stadium der Entwicklung Panyas erreicht hat. Durch Zerteilen, Zerlegen, Desintegrieren, Analysieren. Die zusammengesetzte, integrierte Wirklichkeit, die sich manifestiert, erzeugt eine Illusion. Wenn Sie es aber zerteilen, zerlegen, desintegrieren, auflösen und analysieren, dann kommen Sie zur wirklichen Wahrheit, der letztendlichen Wahrheit. Dann gibt es keine Täuschung mehr. Wenn ein Mann den zusammengesetzten, integrierten Körper einer Frau sieht, dann ist er völlig hin und her gerissen. Oh, wunderschön. Eine Frau schaut auf den zusammengesetzten, integrierten Körper eines Mannes. Oh, wunderbar. Und wenn sie sich in Panya entwickeln, beginnen sie zu zerteilen, zu zerlegen, zu desintegrieren, zu analysieren. Was ist denn da so wunderschön? Lassen Sie uns sehen, was Schönheit ist. Also gut, wir fangen beim Kopf an. Was gibt es Schönes dort? Diese Haare. Oh, diese Haare, wundervolle Haare, blonde Haare, braune Haare oder seidige Haare oder diese oder jene Haare. Am nächsten Morgen fällt dem armen Mädchen, als sie das Frühstück zubereitet, eines von diesen wunderschönen Haaren ins Essen. Das Frühstück wird dem Männer serviert. Er schaut und schreit auf. Ein Haar, Igitt, ein Haar in meinem Essen. Was soll das heißen, Igitt, ein Haar? Den ganzen Abend, die ganze Nacht hast du mein wunderschönes Haar gelobt. Dieses schöne Haar kommt ja zusammen mit diesem schönen Essen. Iss es, was schreist du so? Es war nur schön, solange es im Körper integriert war. In dem Moment, in dem es desintegriert wurde, verliert es alle Schönheit. Die Wahrheit kommt ans Licht, nicht schön. Was ist sonst noch schön? Lassen Sie sehen. Oh, diese Zähne, wie Perlen einer Kette, wunderschön. Ein Zahn fällt heraus, eine Perle ist herausgekommen. Bewahren Sie sie auf, legen Sie sie in den Safe. Oh nein, weg damit. Solange es integriert war, war es eine Perle. Im Augenblick, da sie herauskommt, ist es ein Stück Knochen und weg damit. Was ist sonst noch schön? Wir gehen weiter. Diese Fingernägel. Ah, so schön. Und so schöner Nagellack, passend zur Hautfarbe oder zum Kleid passend. So schön, so wunderschön. Und die gleiche Geschichte. Das arme Kind schneidet ihre Fingernägel und ein paar fielen davon ins Essen. Und der Ehemann sieht die Fingernägel. Fingernägel, schmutzige Fingernägel. Was? Dein schönes Essen kommt mit schön lackierten Fingernägeln? Es ist doppelt schön, ist es. Was gibt's da zu schreien? Es war nur schön, solange es integriert war. In dem Moment, wo es vom Körper getrennt wurde, zeigt sich die Wahrheit. Nichts Schönes. Was ist sonst noch schön? Die Natur ist sehr freundlich zu uns. Oder wenn Sie es lieber hören, Gott der Allmächtige ist wirklich sehr freundlich zu uns. Stellen Sie sich einmal vor, was im Innern des Körpers ist, wäre außen. Und was außen ist, wäre innen. Das Leben wäre schrecklich. Wie müsste man ständig mit den Krähen und Geiern und Hunden und Katzen kämpfen? Und wo ist da denn etwas Schönes? Durch welche der Körperöffnung kommt auch irgendetwas Schönes? Wo kommt denn irgendwelche Schönheit aus dem Innern heraus? Ein Schüler kommt zu mir und sagt, Goenka, sagen Sie doch nicht solche Sachen, das ist ja wirklich unangenehm. Tja, was soll ich machen? Es ist die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit, ich verstehe das ja. Aber bei uns sagt man, Schönheit ist nur ein Millimeter tief. Aber was heißt das, ein Millimeter tief? Und er erklärt, diese Haut ist so schön. Sie ist so glatt, so weich. Wunderbar, das ist also Schönheit. Ist es wirklich so? Dann nehmen Sie mal ein Rasiermesser und schälen Sie ein Stück ab und dann wollen wir mal sehen, wo die Schönheit liegt. Nur wenn es integriert ist, nur dann ist es schön. Ansonsten, wo ist diese Schönheit? Die allerschönste Person, wenn sie das Leben verlassen hat, behält man den Körper nicht einmal 24 Stunden im Haus. Er wird sofort verbrannt oder vergraben oder in den Kühlschrank gelegt, denn sonst fängt er an zu zerfallen, zu verfaulen. Das ist nun mal ein Naturgesetz. Das heißt natürlich nicht, dass sie anfangen, auf andere herabzuschauen und sie zu hassen. Oh, du Blasenhaufen, du verfaulst ja. Ich bin ein ebensolcher Blasenhaufen und ich verfaule genauso. Dammer lehrt sie nicht, andere gering zu schätzen, auf andere herabzuschauen oder zu hassen. Mehr und mehr Unreinheiten vergehen durch Dammer und sie entwickeln Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen für andere, für jeden anderen. Und zu diesem Zweck ist dieser Prozess der Selbsterkenntnis auf der erfahrungsmäßigen Ebene. Morgen werden Sie einen sehr wichtigen Schritt hinsichtlich der Selbsterkenntnis innerhalb Ihres Körpers vornehmen. Erwarten Sie besser nicht, dass Sie morgen anfangen zu praktizieren und Sie schließen die Augen, wie passender wird gelehrt, und dann sehen Sie Zillionen subatomare Teilchen entstehen, vergehen, entstehen. Nein, das nicht. Gewiss, Sie werden dieses Stadium erreichen, aber der Anfang wird immer mit sehr groben, intensiven Wahrheiten sein. Dieser Pfad, auf dem Sie wandeln, wird Sie zu dem Stadium führen, wo Sie die tiefste, unbewusste Ebene des Geistes frei von allen Unreinheiten wird. Leiden und Elend sind nichts als diese Unreinheiten. Solange man diese Unreinheiten hat, kann man sich vielleicht auf der bewussten Ebene des Geistes, auf der intellektuellen Ebene oder auf der emotionellen Ebene des Geistes darüber hinwegtäuschen. Aber das hilft Ihnen nichts, denn tief im Innern sind die Unreinheiten weiter vorhanden. So viel von diesen Unreinheiten an die Oberfläche kommen und vergehen, an die Oberfläche kommen und vergehen, so viel wird von diesen Unreinheiten dann vergangen sind, haben Sie an Befreiung gewonnen. Wenn alle Unreinheiten vergangen sind, dann ist man völlig von allen Leiden befreit. Machen Sie das Beste aus der Zeit, aus dieser Gelegenheit. Morgen müssen Sie zu den tiefsten Schichten Ihres Geistes vordringen. Ihr Geist muss deshalb sehr scharf, sehr eindringen, muss rasiermesserscharf sein und sehr empfindsam sein, sodass Sie eine sehr tiefe Operation vornehmen können. Und um den Geist sehr scharf zu machen, ist es notwendig, dass Sie das Gebiet der Aufmerksamkeit verkleinern. Sie haben schon mit einem sehr kleinen Gebiet begonnen. Verkleinern Sie es noch weiter. Ein noch kleineres dreiecksförmiges Gebiet. Die Basis der Oberlippe bleibt gleich, aber das Dreieck endet am Eingang der Nasenlöcher. Richten Sie von jetzt an alle Aufmerksamkeit auf das Gebiet, beginnend mit den äußeren Ringen der Nasenlöcher und dem Gebiet, in dem ein Schnurrbart wächst, bis herunter zur Oberlippe. Geben Sie alle Wichtigkeit jeder Empfindung, die Sie innerhalb dieses Gebietes erfahren. Ignorieren Sie alles, was jenseits dieses Gebietes geschieht, auch innerhalb der Nasenlöcher oder auf der Nase. Versuchen Sie nicht, es zu unterdrücken, aber ignorieren Sie es einfach. Geben Sie aber alle Aufmerksamkeit dem, was in diesem Gebiet geschieht. Beobachten Sie es. Beobachten Sie es und Sie werden sehen, dass Ihr Geist schärfer und schärfer wird, feinfühliger und feinfühliger. sodass Sie morgen Nachmittag um 3 Uhr, wenn Sie die ersten Schritte in den Bereich Panyas machen, eine sehr tiefe Operation des Geistes vornehmen können. Zu den tiefsten Schichten Ihres Geistes vorstoßen und viele dieser tief verwurzelten Komplexe auflösen können und damit zum Ende Ihres Elends kommen. Möge ein jeder von Ihnen seine eigene Weisheit entwickeln, seine eigene Weisheit auf der erfahrungsmäßigen Ebene. Möge ein jeder von Ihnen sich von seinem Joch befreien, von den Fesseln, den Zwängen aus den Begierden, den Abneigungen der Illusionen und Täuschungen. Möge ein jeder von Ihnen den wahren Frieden der Befreiung erfahren, die wahre Glückseligkeit der Befreiung, die wahre Harmonie der Befreiung.
Sir.